Und dass man sich nicht fatalistisch irgendwelchen Marktgegebenheiten hingeben muss oder sollte, sondern entsprechend, dass es in jeder Krise auch Chancen gibt, und die gibt es jetzt auch. Und diese Chancen sollte man erkennen und auch nutzen. Wir haben uns über die Jahre einen Ruf und einen Namen aufgebaut, wo man weiß, Bullwien-Daten sind die Daten, die zigmal geprüft werden, die wirklich extrem verlässlich sind, wo es keine Halluzinationen oder sonst was gibt, sondern die halt entsprechend wirklich nochmal Bullwien geprüft sind. Komplett übersieht, das ist der Wohnflächenverbrauch pro Nase, und der halt sich überhaupt gar nicht deckt mit dem mit der Forderung nach immer mehr neuen Wohnungen.
Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge im Talk von Immobilienmanager. Mein Name ist André Ebert, ich bin Chefredakteur des Magazins. Heute spreche ich mit Sven Carstensen. Sven Carstensen ist Geschäftsführer von Bullwien Geser. Und ich glaube, jeder in dieser Branche, der sich ein bisschen mit Daten auskennt und mal große Charts gesehen hat, der weiß auch, was Bullwien Geser ist und was Bullwien Geser macht. Wir sprechen aber nicht nur darüber, sondern auch, wie sich Research in der Branche verändert hat und immer wieder verändern wird. Denn mein eigentlicher Aufhänger dieses Gesprächs war das Thema KI und die Frage, braucht man sie eigentlich zukünftig noch, wenn KI auch Research machen kann? Sven hat dazu eine ganz eigene Meinung, und die fand ich sehr stimmig und prägnant. Und wir sprechen aber auch darüber, was ihn so antreibt, woher er eigentlich kommt, welche Leidenschaft er hat und welche Rolle dabei ein Triathlon spielt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur nächsten im Talk-Folge. Diesmal habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich er ist eigentlich nicht originär Zahlenmensch, sondern eigentlich kommt er von einem Beratungsunternehmen, oder ist er heute auch Geschäftsführer, denn bei einem Beratungshaus, das wir wahrscheinlich alle kennen in der professionellen Immobilienwelt, nämlich dem von Bullwien und Geser. Er ist dort Geschäftsführer. Herzlich willkommen, Sven Carstensen.
Ich grüße Sie, Herr Ebert. Bullwien Geser, nicht Bullwien und ja, Geser.
Ich habe es gerade gemerkt, als ich es ausgesprochen habe. Aber Bullwien Geser, gab es mal, also Herrn Bullwien kennt man, Herrn Geser gab es auch.
Ja. Mal, ja, das war eine Company, die hieß Geser, und die haben, sind dann mit Bullwien verschmolzen sozusagen. Und da hat man sich dann darauf geeinigt, dass man dann Bullwien Geser heißt. Und wenn man diesen Namen so einigermaßen mehrmals vor sich hinspricht, dann kommt einem irgendwann auch flüssig von der Zunge.
Bullwien Geser, Bullwien Geser, Bullwien Geser. Ich werde es nie wieder falsch sagen.
Wird immer besser, oder?
Genau. Ja, es wird immer flüssiger. Trotzdem kommen Sie nicht um meine leichten Einstiegsfragen drumherum. Und ich weiß, dass Sie ein Kind des Meeres sind. Deswegen ist meine erste Frage eine ganz leichte für Sie wahrscheinlich. Nord- oder Ostsee?
Ostsee.
Ich bin ein Kind der Nordsee, deswegen müsste ich jetzt Gegenargumente liefern, aber können Sie mir sagen, warum Ostsee?
Warum Ostsee? Also A, weil ich auch eine Wohnung in Warnemünde habe, von daher, weil sie quasi vor der Haustür liegt. Da liegt es dann schon ziemlich nahe, und das sind einfach die Entfernungen, die dort eine Rolle spielen. Nordsee finde ich auch toll, ist halt für mich ein bisschen weit weg, ist stellenweise ein bisschen rauer, was ich dann auch gut finde, stellenweise ist sie da und dann wieder nicht, das finde ich dann wieder nicht so gut. Das hast du bei der Ostsee nicht, aber deswegen bin ich eher so, gehöre ich zur Ostsee-Fraktion, lasse mich aber auch wirklich, also ich finde die Nordsee aber auch toll. Also eigentlich mehr, egal ob Nord- oder Ostsee, um es korrekt zu sagen.
Wo sind Sie in Ihrem Alltag Statistiker?
Wo bin ich in meinem Alltag Statistiker? Ja, das ist, man erwischt sich dann da doch immer wieder. Ein Beispiel ist, wenn ich an Schlangen stehe, also zum Beispiel bei Konzerteinlässen etc., versuche ich zu zählen, wie viele Leute vor mir sind, wie lange eine Abfertigung braucht und wie lange ich dann quasi, wann ich dann in etwa dran bin, und wette dann mit mir selbst. Meistens verliere ich, aber das ist, da bin ich sehr, sehr regelmäßig Statistiker.
Weil Sie zu optimistisch sind, oder?
Nee, gar nicht zu optimistisch. Ja, ich verpasse dann oder sehe dann manchmal einige Details nicht. Das sind ja auch dann oft die Fragen, sind mehrere Personen auf eine Karte oder muss dann jeder seine Karte vorzeigen? Geht es ja um Familien etc. Meistens bin ich etwas pessimistischer, wenn ich das so zähle, aber das liegt einfach an objektiven Themen, die nichts mit der persönlichen Einstellung zu tun haben.
Wenn wir schon bei Schlangen sind, welchen Prozess hätten Sie denn gern deutlich digitaler, damit die Schlange vielleicht nicht mehr so lange dauert?
Da kann ich Ihnen aus dem Alltag ganz viel erzählen. Ja, das geht bei der U-Bahn, S-Bahn los, wo du dich fragst, warum es immer noch manuelle Kontrollen gibt. Das ist natürlich etwas, was man woanders ganz anders geregelt hat. Wenn Sie in London zum Beispiel unterwegs sind und so weiter, kommen Sie gar nicht erst auf den Bahnsteig, wenn Sie keine keine Karte haben.
Ja.
Das ganze Thema Zahlung ist etwas, was deutlich noch digitaler sein kann, was jetzt schon mittlerweile doch sich immer mehr ins Digitale bewegt. Aber du musst halt immer noch Bargeld bei dir haben, weil du nicht hundertprozentig sicher sein kannst, ist Cash only oder nicht und so weiter. Das sind so Themen, wo du das sehr oft siehst und natürlich auch beim täglichen Gang in den Edeka, beim Bezahlen, kennt man natürlich aus anderen Ländern ganz andere Systeme, ganz andere Möglichkeiten, dort digital zu zahlen. Und ich glaube, da gibt es noch einiges an Potenzial, was das Thema Digitalisierung angeht. Ein anderes Beispiel, und das kenne ich aus meinem persönlichen Familienkreis auch, und da ist man auch überrascht, wie wenig digital das ist, ist das ganze Thema medizinische Diagnostik. Ja, also eine Verwandte von mir war im Krankenhaus, wurde dort von mehreren Ärzten, weil verschiedene Themen untersucht. Und ihr Problem war, dass gewisse Nebenwirkungen von gewissen Medikamenten gewisse Ursachen hatten. Da aber jeder Arzt nur sein kleines Teilfeld untersucht hat, hat man da wirklich fast 2 Wochen gebraucht, um darauf zu kommen, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, da kann eigentlich, wenn man das digital erfasst hätte, die Medikamente mit Nebenwirkungen und die Symptome dem entgegengestellt hätte, hätte man das eigentlich innerhalb von Minuten wahrscheinlich rausfinden können. Also das sind so Themen, wo ich denke, da bewegt man sich wahrscheinlich jetzt schon, vielleicht ist auch so digitale Patientenakte etc., geht es da ja auch in die Richtung, aber hat ja mit der Diagnostik noch nichts zu tun. Aber ich glaube, da gibt es noch ganz viel Potenzial.
Absolut, ja, würde ich Ihnen zustimmen. Vor allen Dingen das Thema ÖPNV begleitet uns, glaube ich, als Vielfahrer allesamt sehr, ja?
Oh ja, genau.
Ja, lassen Sie uns mal anfangen mit Ihrem Werdegang, weil Sie sind ein Kind der Ostsee, ja? Haben wir im Vorgespräch ja so ein bisschen eruiert und da kam bei mir die Frage auf, wie wird man eigentlich als Kind der Ostsee Immobilienforscher?
Naja, also ich bin ja Baujahr 73, bin dann in Rostock geboren und hatte natürlich einen anderen Berufswunsch oder Werdegang, der mir zu DDR-Zeiten irgendwie so vorgezeichnet war, als in den Bereich der Immobilienwirtschaft zu gehen. Ich wollte nämlich zur See fahren. Ich habe bei der Handelsmarine quasi eine Lehre angefangen. Das hieß damals Vollmatrose mit Abitur. Das war auch ein relativ kleiner Haufen, gab es zu DDR-Zeiten nicht allzu viele, weil natürlich dieses Thema in andere Länder fahren doch sehr, sehr, ja, da wurde doch sehr, sehr stark darauf geachtet, wer das kann und dass es nicht so viele dürfen und so weiter und so fort. Das hat auch nur 1-2 Monate gedauert bei mir, da kam die Wende, dann habe ich mir gedacht, okay, das Thema andere Länder kriegst du wahrscheinlich jetzt auch anders gelöst, musst du nicht zur See fahren, zumal mir die Arbeit, die ich bis dahin so gemacht hatte, dort auch nicht so viel Spaß gemacht hat. Also wir mussten da komische Dinge tun und sind halt nicht mit einem Schiff umhergefahren. Das hatte ich gedacht, dass man das gleich von Anfang an machen kann. Ja, und dann ist man halt, habe ich dann halt mein Abitur gemacht und dann war 1991, 92 im Osten ja doch wirtschaftlich relativ anspruchsvolle Zeiten gewesen und habe dann ehrlich gesagt eine Lehre gesucht. Meine Eltern sind damals nach Hamburg gegangen. Ich bin in Rostock geblieben, eine Lehre gesucht, wo ich einigermaßen ein auskömmliches Ausbildungsentgelt erhalte. Und das war die Wohnungsgenossenschaft Schifferthafen. Das war eigentlich so einer der meiner Gründe, warum ich in die Immobilienwirtschaft gegangen bin. Natürlich auch mit den Ratschlägen, gewohnt wird immer und krisenfester Job und so weiter. Aber das waren eher wirtschaftlich getrieben oder aus den Umständen heraus getrieben, dass ich bei einer Wohnungsgenossenschaft mit einer Lehre angefangen habe. War auch ganz spannend. Ich war der erste Auszubildende, den die sie hatten. Hatte dadurch dann auch die Möglichkeiten, mich da richtig gut zu entfalten. Habe für die Wohnungsgenossenschaft danach privatisiert, also wurde relativ schnell auch ins kalte Wasser geschmissen. Damals gab es das sogenannte Altschuldenhilfegesetz, ja, die kommunalen Gesellschaften und die Wohnungsgenossenschaften mussten 15% ihres Bestandes privatisieren und wussten gar nicht, wie das geht und was sie da machen sollen und so weiter. Und da durfte ich halt diesen Prozess von vorne bis hinten begleiten. Das heißt, von Teilungserklärung, Grundbücher gab es ja damals sehr, sehr oft gar nicht, sondern es wurde eine sogenannte, ich glaube, Nutzungsgenehmigung hießen die, vergeben, weil es gab damals auch keine Flurstücke oder ähnliches. Das wurde alles neu vermessen. Das heißt, man hat eigentlich ein großes weißes Blatt gehabt, hat dort einen Punkt gemalt und hat geschrieben, hat gesagt, okay, hier steht mein Plattenbaublock, den möchte ich jetzt gerne registrieren und der wird aufgeteilt in Wohnungseigentum. dann über Verkauf und Verwaltung. Das heißt also dieses ganze Thema Aufteilung und Bewirtschaftung von Wohnungen habe ich quasi im Schnelldurchgang dort lernen dürfen. Und das hat mich dann natürlich auch ein bisschen angefixt, dass ich halt in der Immobilienwirtschaft auch gerne bleiben wollte, weil ich das wirklich spannend fand und auch sehr, sehr schätzen und lieben gelernt habe.
Ja. Würden Sie im Nachhinein sagen, das war der prägendste Moment Ihrer Karriere, quasi den Weg eingeschlagen zu haben als erster Auszubildender bei einer Wohnungsgenossenschaft?
Das war ein prägender Moment, ja. Der zweite Moment war natürlich, dass man dann irgendwann gesagt hat, Rostock wird mir ein bisschen zu klein, ich gehe jetzt nach Berlin, habe dann da beim Bauträger gearbeitet und später bei der DIBAG und bin dann zu Bulwing gekommen. Also das heißt, also da hatte ich dann aber erstmalig den Kontakt mit dem wirklichen, ich sage jetzt mal, nicht nur wohnungswirtschaftlichen, sondern auch Investoren gedachten Immobilienmarkt. Und das war sicherlich auch ein weiterer Moment, wo ich gedacht habe, okay, hier geht es nicht nur um Verwaltung, die ja doch auf Dauer vielleicht ein bisschen dröge sein kann, sondern hier geht es dann halt auch wirklich um Werte schaffen, hier geht es um Kauf, Verkauf, Vermietung von gewerblichen Dingen. Das fand ich auch, das hat mich auch ziemlich angefixt, ja.
Jetzt haben Sie in Ihrer Karriere schon einige Krisen miterlebt oder sagen wir mal Schwächephasen, konjunkturelle Schwächephasen. Was war so Ihr Hauptlearning aus den ganzen Ups und Downs, die wir Sie in den letzten knapp 30 Jahren miterlebt haben?
Naja, wenn ich mir die letzten Krisen anschaue, dann sind natürlich die Hauptlearnings zum einen, dass es nach einer Krise wieder bergauf geht, so waren es zumindest bisher. Dass man mit Aktionismus nicht viel erreicht, sondern dass man halt entsprechend in guten Zeiten sich ein Polster anlegen muss, um diese Krisen zu überstehen. Und dass man sich nicht fatalistisch irgendwelchen Marktgegebenheiten hingeben muss oder sollte, sondern entsprechend, dass es in jeder Krise auch Chancen gibt und die gibt es jetzt auch. Und diese Chancen sollte man erkennen und auch nutzen.
Was sind denn die Chancen dieser jetzigen Krise, wenn Sie gerade das schon ansprechen?
Naja, wir haben einen Markt, der sich komplett neu sortiert. Ja, wir haben eine sinkende Bedeutung von Büroimmobilien, sowohl was die Nachfrage als auch was den Investmentmarkt angeht. Aber auch die Klarheit, dass die Büroimmobilie trotzdem noch weiterhin dazugehören wird. Wir haben einen Wohnungsmarkt, der ziemlich stark von den Zinsen abhängig ist. Das ist die eine Seite, wo wir diese krisenhaften Szenarien sehen. Auf der anderen Seite haben wir ein Mindshift, auch was die Immobilienwirtschaft angeht. Also ich will ein Beispiel nennen. Wir haben zum Beispiel jetzt die Initiative Bildungsimmobilien gegründet, wo wir sehen, dass sowohl Investoren das Thema Bildungsimmobilien, das Thema Investment in Schulen, in Hochschulimmobilien sehr, sehr stark auf ihre Fahnen geschrieben haben. Wir sehen aber auch, dass es einen extremen Bedarf gibt von der öffentlichen Hand. Wir sehen, dass es halt viele Vorbehalte gibt, sowohl von der öffentlichen Hand als auch von den Investoren miteinander was zu machen. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt, wenn du es schaffst, diese Vorbehalte zu überwinden, dass du es hinbekommst, dass man mit einer Sprache spricht und gewisse Vorurteile abbaut, sind das super Chancen, um ein neues Marktsegment zu etablieren. Das mal nur als Beispiel. Das wird den Immobilienmarkt an sich nicht auf das Niveau von vor ein paar Jahren stellen, das ist schon klar, aber trotzdem sind das halt entsprechend Nischen, die sich wirklich aus der Nische rausentwickeln können, wo man halt entsprechend Potenzial hat, das richtig als Asset-Klasse auch zu etablieren.
Hat die Immobilienbranche die Fähigkeit, das zu erkennen in der Gänze, weil man manchmal das Gefühl hat, es sind halt alle so satt durch die letzten 10, 15 Jahre, dass man dieses chamäleonartige Verhalten, okay, ich muss mich jetzt neuen Marktgegebenheiten anpassen, dass man das in der Immobilienbranche manchmal so ein bisschen vermisst?
Na, die Branche, zum einen ist erstmal die Diagnose richtig, dass die Branche zumindest bis zum Jahre 2020, aber auch über Corona hinaus 2022 sehr, sehr satt war. Ja, das heißt also, man konnte machen, was man wollte, man hat sein Geld verdient. Das Thema Immobilienmanagement war auch, ich sage jetzt mal, nicht überall sehr professionell betrieben, weil es hat auch so funktioniert. Und neue Herausforderungen wie nachhaltige Immobilien, ESG etc., dem ist man etwas skeptisch begegnet, hat sich mühsam umgestellt, obwohl diese Themen auch schon 10 Jahre vorher bekannt war. Das heißt also, da bewegt sich wirklich, ich rede jetzt von der Branche, ne? Es gibt immer Ausnahmen, die auch da führend sind, aber wenn man jetzt mal den Gesamtmarkt nimmt, ist es ja sehr, sehr oft so, dass der natürlich getrieben ist von den Notwendigkeiten und von den Schmerzpunkten. Und wenn die Schmerzpunkte groß genug sind, dann bewegt man sich auch. Das ist wohl so. Nichtsdestotrotz kann man nicht sagen, dass die Branche sich nun gar nicht bewegt hat. Ja, also wenn man sich das Thema serielles Bauen anschaut, wenn man auch schaut, wie das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile doch von immer mehr Unternehmen dann doch wirklich auch intrinsisch vorangetrieben wird. Da gibt es halt ein paar, doch einige Vorreiter, die da gut dabei sind. Also von daher, es gibt einen großen Bereich, der wahrscheinlich jetzt langsam aufwacht, der gehofft hat, dass irgendwie die Zinsen wieder sinken und irgendwie die Renditen da entsprechend es wieder möglich machen, dass der Markt wieder einigermaßen fungibel wird und man dort wieder irgendwie Preise bekommt, von denen man mal im Jahre 2021 oder 2022 geträumt hat. Jetzt wachen sie aber auf und merken, dass diese Zeit nicht wiederkommt, dass auch nur allein durch Mieterhöhungen das auch nicht einzuholen ist. Das heißt also, dass man irgendwie innovativ sein muss, nochmal neu überlegen muss.
Was glauben Sie, warum wird Research in guten Marktphasen oft unterschätzt?
Research wird in guten Marktphasen dahingehend unterschätzt, dass man gewisse Risiken nicht hören möchte. Ja, also wir prognostizieren ja auch, wir schauen, was kommt alles auf den Markt. Bist du mit deinem Produkt, bist du dann eigentlich, wenn du einen Neubau XY erstellst, bist du dann da eigentlich marktfähig? Was sind die Themen, die dich antreiben? Beziehungsweise wird, ich nehme jetzt zum Beispiel diesen extrem ran auf Apartmentgebäude, auf kleine Mikroapartments etc. Nur mal als Beispiel, ja, da gab's wirklich eine Phase, wo die Mieten immer mehr gestiegen sind, wo die Preise immer gestiegen, wo du gesagt hast, irgendwann ist da auch ein gewisses Level erreicht, wo das Thema Affordability, also Leistbarkeit halt entsprechend nicht mehr gegeben ist. Es sei denn, du hast wirklich das Produkt, was extrem aus dem Markt hervorsticht. Und das will man dann sehr oft nicht hören, weil man ja schaut und dann guckt man zurück und sagt, Moment mal, wir hatten in den letzten Jahren Preisanstiege von 5%, 10% pro Jahr und das geht doch immer so weiter. Ne? Das ist halt also, ich glaube, da ist der Druck, Geld in den Markt zu bringen, oder war der Druck, Geld in den Markt zu bringen, so groß, dass man auf gewisse Warnzeichen da nicht hören wollte oder will. Und da wird dann Research oft als Mittel zum Zweck genutzt. Das heißt, um die eigenen Ideen zu begründen und durchzusetzen schon, aber nicht, um einen gewissen Erkenntnisgewinn noch dazu zu erlangen. Ne? Das passiert schon.
Mhm. Als ich in die Branche kam, war so ein bisschen, war das Credo, mit dem ich groß geworden bin, du musst dir auf jeden Fall die Bulwiengesa-Charts anschauen, weil die zeigen die langfristige Entwicklung, wie sie wirklich ist. Und das ist so die Fibel, ja, die du immer hervornehmen solltest. Gleichzeitig wächst man ja auch naturgemäß in so einer in so einer Immobilienblase, auf die von Narrativen umgeben ist. Ja, gewohnt wird immer, die Immobilien steigen sowieso immer im Wert. Das ist ja so das Credo auch, das Mantra, mit dem man irgendwie auch aufgewachsen ist. Haben wir davon zu viele in dieser Branche, gerade von diesen Narrativen?
Also ich kann Ihnen da auch ein Beispiel nennen. Als die Zinswende kam, war ich in einigen Diskussionsformaten und habe mich mehr oder weniger auch gestritten darüber, ob Grundstückspreise wieder fallen werden. Und ich habe gesagt, die werden massiv fallen, weil du hast halt entsprechend die Kostenexplosion und die Erträge gehen nach unten. Es geht gar nicht anders, als dass sie fallen müssen. Und auf der anderen Seite war das Narrativ, Mensch, das ist ein Grundstück und das ist immer, das bleibt doch im Wert und wenn, dann steigt es nur. Ja, das sind also diese Narrative, die dort auch vorgeherrscht haben. Da hat man sich sehr oft sehr einfach gemacht und hat die Zusammenhänge oder wollte die Zusammenhänge dann stellenweise auch nicht sehen. Von daher gibt es natürlich in der Immobilienwirtschaft diese Narrative. Gemut wird immer und Wohnimmobilien bleiben stabil, ist auch so ein Narrativ, wo man sieht, okay, jetzt sind die doch gewissen Marktbedingungen unterworfen. Wenn man es auf der langen Sicht sich anschaut, werden sie auch steigen. Es ist aber nicht so, dass sie nicht zumindest kurzfristig nicht auch Volatilitäten unterworfen sind und dort auch Schwankungen haben. Ja, und du hast ja Und das zeigen ja die Charts dann nicht mehr ganz so stark. Du hast ja auch eine Ausdifferenzierung, was Qualitäten angeht. Ja, spreche ich von Wohnimmobilien, spreche ich da vom Neubau, wo ich keine Mietpreisbremse habe, wo ich ESG-Regularien alle erfüllt habe, etc. pp. Oder spreche ich von einer Bestandsimmobilie, die vielleicht schon 20 Jahre alt ist und vielleicht jetzt aufgrund dieser ganzen Themen einen höheren Sanierungsbedarf hat als eine Immobilie von vor 20 Jahren, die dann 20 Jahre alt war. Ja, so, das heißt, also da gibt's ja auch qualitative Veränderungen und diese Themen greifen diese Narrative halt nicht auf.
Jetzt sind Sie ja nicht nur Beratungshaus, sondern Sie haben auch ohne Ende Daten über diesen Markt und das ja über Jahrzehnte hinweg. Gibt es Daten, wo Sie sagen, die sind aus Ihrer Sicht immer noch falsch interpretiert?
Genau, also wir sind ein Daten- und Beratungshaus. Ja. Genau. Ja, also das ist auch unsere Stärke übrigens, dass wir halt auf der einen Seite diese immobilienwirtschaftliche Kompetenz haben und auf der anderen Seite diese Datenkompetenz haben und dass beides gut miteinander verzahnt ist. Ja, es gibt definitiv Daten, die immer noch falsch interpretiert werden. Der Klassiker ist natürlich das Thema Rendite. Ja, also wenn dir jemand sagt, ich habe das Objekt XY zum 20-fachen gekauft oder zum 15-fachen und du fragst nach, ist das jetzt brutto oder netto und ist das auf ist oder soll, dann kriegst du meistens ganz unterschiedliche Antworten. Mhm. Und diese Differenzen zwischen diesen Antworten liegen sehr oft bei 20-25%. Also das ist jetzt nicht nichts, was da dazwischen liegt. Zweite Thema ist natürlich, dass du gewisse Vergleiche auch hast. Ja, wenn du zum Beispiel München vergleichst mit Frankfurt, was die Bürovermietung angeht, musst du natürlich wissen, dass in München nach BGF vermietet wird und in Frankfurt und in ganz anderen Bereichen Deutschlands nach GIF-Mietfläche vermietet wird und du dort auch eine Differenz hast von 20% in etwa. Das heißt also, wenn wir in München eine Spitzenmiete sehen von 60 Euro plus, dann ist das etwas runtergebrochen auf die anderen Märkte. Die wären dann schon bei 72 Euro, wenn man es jetzt mal so ganz grob sagt. Also das heißt also, diese Vergleiche sind wichtig. Das muss man sich wirklich anschauen. Nächstes Thema, was sehr, sehr oft auch vergessen wird, ist, dass man einfach die nominale Miete nimmt und nicht die Effektivmiete. Das heißt also, dass du natürlich, wenn du jetzt angenommen, du vermietest im Bürobereich, und du machst da deinen Businessplan, musst du immer davon ausgehen, dass du derzeit bei einem 5-Jahres-Vertrag eine gewisse mietfreie Zeit einplanen musst. Ja, das gab's. Also in schlechteren Phasen ist die relativ hoch. Es wird immer darauf geachtet, dass die Nominalmiete sozusagen nicht zu sehr fällt. In besseren Lagen, also in Vermietermärkten, ist sie etwas niedriger. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch wieder eine Phase, wo du gerne bei 6 Monaten mietfreien Zeit bist oder äquivalent sehr hochwertigen Mieterausbau, den du einplanen musst. Auch das siehst du in den Daten nicht und das musst du halt entsprechend dann auch für dich adaptieren.
Ist die Branche allgemein gesprochen, ich meine, Herr Hartmut-Bulwin und auch Werner Schulte, der glaube ich heute 80 wird, sind ja so die Gottheiten dieser Branche, habe ich gelernt, ja?
Ja.
Was das Thema Professionalisierung vor allen Dingen angeht. Ist die Branche in den Jahren, in denen Sie begleiten, professioneller und auch datengetriebener geworden?
Ja, definitiv. Also erstmal herzlichen Glückwunsch an Herrn Schulte, ne? An dieser Stelle. Ja, sie ist definitiv professioneller geworden. Die beiden, also Hartmut Bulwin in der Schulter, haben dort auch große Pionierarbeit geleistet. Also wenn ich mir anschaue, wie viele gute immobilienwirtschaftliche Studiengänge es gibt, also sowohl nebenberuflich als Nebenberuf als auch wirklich als Studiengang. Wenn ich mir anschaue, wie viele Analyse oder anders Investmenthäuser sich eigene Analysten leisten, wo, die halt entsprechend auch schauen, was sind die Zusammenhänge von Volkswirtschaft und Marktveränderungen, wie werden sich die Märkte zukünftig entwickeln, wie sind wirklich die Mieten, die abgeschlossen wurden etc. Also da ist man schon wesentlich datengetrieben und das, ich komme ja immer nur von der Ertragsseite, auf der Kostenseite, auf der ganzen Messbarkeit von Energieverbräuchen etc. Da hat natürlich das Thema ESG natürlich auch sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass es dann entsprechend auch die Reporting-Verpflichtungen eingehalten werden müssen. Da ist auch einiges passiert. Also die Branche hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr stark weiterentwickelt.
Intrinsisch mehr auf der Ertragsseite und druckmäßig mehr auf der Kostenseite? Oder würden Sie sagen, auf beiden Seiten gibt es durchaus auch eine intrinsische Motivation?
Also die intrinsische Motivation auf der Kostenseite ist natürlich das Thema Kosten einsparen. Ja, also das heißt also, dass man auf der einen Seite natürlich die Reporting-Verpflichtung etc. erfüllt, aber auf der anderen Seite auch zusieht, dass man durch gutes Kostenbenchmarking einen gewissen Ansatzpunkt hat, um seine Manager da entsprechend auch zu challengen, und das gleiche auf der Ertragsseite auch. Das heißt also, wenn du natürlich in einem Markt unterwegs bist, wo du der Meinung bist, auf Basis der Daten, auch gerne auf Basis von Vergleichsobjekten, bekommst du für eine Mietfläche XY 26 Euro und dein Vermieter vor Ort sagt, ich schaffe nur 20 Euro, dann hast du natürlich, ich sag mal, eine gute Argumentation, ihn da so ein bisschen auch zu triezen. Ne? Das ist da auf jeden Fall auch der Fall. Ich glaube aber weiterhin, dass das Thema Umsatzerhöhung, also Erhöhung der Ertragsseite, immer noch besser dasteht als das Thema Kostensenkung. Ja, also da sind wir dann auch wieder bei der Einfachheit der Immobilienbranche und bei dem bei der Frage, zu welchen Faktoren etc. wird verkauft. Also du bist dann halt, wenn du eine hohe Miete hast, unabhängig von den Kosten, und du sagst, pass auf, kriegst du hier zum 20-fachen, bist du natürlich erstmal schon den ersten Schritt weiter, ja, bevor, also dann kannst du das natürlich viel stärker über den Markt verplausibilisieren, als wenn du über Netto-Anfangsrenditen gehst und wenn du dann halt entsprechende Kostenstrukturen zeigen musst, etc. Also ja, ich persönlich glaube, dass der Umsatz da immer noch ein bisschen mehr eine Rolle spielt. Ich will aber niemandem zu nahe treten. Beide Faktoren sind extrem wichtig.
Herr Carstensen, eine Frage, die mich im Vorfeld bei der Recherche besonders beschäftigt hat, ist das Thema KI. Und natürlich setzt sich jeder mit dem Thema KI auseinander. Und dabei kam natürlich die Frage auf, gerade bei so einem auch datengetriebenen Haus, muss man ja sagen,
ja,
braucht man sie eigentlich künftig noch?
Ja, wir tun alles dafür, dass man uns zukünftig braucht. Und warum das so ist, das haben wir ja eben jetzt auch schon ein Stück weit besprochen. Also wir als Datenhaus haben ja nicht nur Daten, die sie durch welche KI dieser Welt auch immer irgendwie generieren können. Ja, wir sind ja natürlich jetzt zu Scout zugehörig und kriegen da natürlich auch großen Datenschatz an Angebotsdaten etc. mit, worauf wir vorher nicht so einen starken Zugriff hatten. Man kann natürlich sehr, sehr viel mittlerweile ableiten aus zugänglichen Quellen. Da haben wir mittlerweile auch ein Tool, da komme ich gleich drauf, können da sogar Europa auch tracken. Aber was unser Plus noch ist, dass wir proprietäre Daten haben. Also Daten, die nur wir haben, die kein anderer hat. Ja, und gerade im gewerblichen Immobilienbereich ist es halt so, dass die sehr, sehr oft Investmententscheidungen, ja, oder eine ganze Reihe an Entscheidungen nur auf Basis von wenigen Datenpunkten treffen können. Ja, sie haben halt entsprechend wenige Vergleichsgebäude. Sie haben wenige Deals, gerade in der jetzigen Zeit, woraus sie entsprechend ihre Kaufpreise ableiten können. Und dieses eine Datum zu haben, das ist halt sehr, sehr wichtig. Und da freuen wir uns, dass wir sehr oft dieses Datum auch haben. Und zum anderen die Daten, die vorliegen, entsprechend auch interpretieren können. Weiteres Beispiel, wenn Sie in einem Markt investieren, wo sehr, sehr viel öffentliche Hand und Banken unterwegs sind, die Spitzenmiete entsprechend hoch ist, weil die ja meistens alle einen Vorsteuerschaden haben, bringt es Ihnen nichts, wenn Sie diese Informationen nicht haben und wenn Sie auch nicht wissen, okay, ein Mieter XY zahlt das, der hat keinen Vorsteuerschaden, der Bank zahlt das und so weiter. Also das heißt also, dieses Zusammenspiel von immobilienwirtschaftlichen Wissen, von einzelnen Datenpunkten, von exzellenten Datenpunkten, die nur Sie haben, und entsprechend dann aber auch der verfügbaren Daten, das macht am Ende die Qualität aus. Und am Ende sind Daten immer auch eine Sache, wo Sie halt sehr, sehr viel mit Vertrauen arbeiten müssen. Ja, das heißt also, wir haben uns über die Jahre einen Ruf und einen Namen aufgebaut, wo man weiß, Bullwin-Daten sind die Daten, die zigmal geprüft werden, die wirklich extrem verlässlich sind, wo es keine Halluzinationen oder sonst was gibt, sondern die halt entsprechend wirklich nochmal Bullwin geprüft sind. Und dieses Qualitätssiegel, das versuchen wir natürlich auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Und das schützt uns auch vor den Angriffen, die da durch rein KI-getriebenen Geschäftsmodellen vielleicht kommen können.
Trotzdem kommen Sie am Thema KI wahrscheinlich auch nicht vorbei. Und es spielt bei Ihnen Unternehmen eine Rolle, nämlich welche?
Ja, also in ganz verschiedenen Segmenten. Also ich klammer jetzt mal dieses ganze übergeordnete Operative Richtung Buchhaltung und so weiter mal aus. Ich würde mal bei uns ins Geschäft reingehen. Wir haben ja zwei Geschäftsfelder, wie gesagt, die miteinander verzahnt sind. Das eine ist das Thema Beratung, Consulting. Das heißt also, Sie wollen irgendwo ein Haus errichten, ein Bürohaus oder wie auch immer und brauchen halt eine Idee, welche Nutzungsarten man platzieren kann, welche Mieten sie erzielen werden, welche Struktur dieses Gebäude haben muss. Also diese ganze Palette an Möglichkeiten, an Nutzungsmöglichkeiten, die wir Ihnen aufzeigen können. Und das ist natürlich, wenn immer noch klassischerweise bekommen Sie da von uns eine Analyse, also ein Gutachten. Und dieses Gutachten ist natürlich zu großen Teilen auch noch deskriptiv. Ja, dann steht dann, wo das Haus ist und wie der Markt ist und wie die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist, wie die Marktdaten sind etc. Und das sind alles Themen, die wir zukünftig, und da sind wir auch bei, natürlich sehr, sehr stark über KI steuern werden. Ne? Also das wird natürlich, der Analyst hat immer noch die qualitative Oberhand, wird am Ende noch schauen, dass es halt entsprechend alles richtig ist und wird, und das ist das Wichtige, am Ende auch seine Empfehlungen geben. Das heißt also, wer wird immer mehr zum Berater, zu denjenigen, der den Kunden an die Hand nimmt, auf Basis dessen, was entsprechend dort analysiert wurde und seine Ableitung auch selbst trifft. Aber dieses sehr Deskriptive wird eben immer mehr von der KI übernommen werden. Ja? Und da sind wir natürlich jetzt sehr aktiv dabei. Das zweite Thema ist das Thema Research. Also wir haben ja derzeit einen Prozess, wo wir noch sehr manuell unterwegs sind, halb automatisiert unterwegs sind, ja, wo Zeitungsmeldungen ausgewertet werden, was wird wo gebaut, das wird nochmal zigmal plausibilisiert, kann das denn sein, dass dort eine Miete von 25 Euro erzielt wird, obwohl es im Markt nur 15 Euro möglich ist und so weiter. Also solche Themen werden dann entsprechend sehr, sehr stark manuell noch bei uns begleitet. Das wird auch zukünftig auch weiterhin von fachkundigen Researchern mit begleitet werden, aber der Prozess der Datengenerierung vom Crawling bis zur Plausibilisierung wird sehr, sehr stark über das Thema KI auch laufen. Ne? Da sind wir auch dabei. Aber wie gesagt, das musst du natürlich alles in einer vernünftigen Qualität hinbekommen, also nicht in einer vernünftigen, sondern in einer ausgezeichneten Qualität hinbekommen. Das heißt, du machst dort sehr, sehr viele oder musst da sehr, sehr viele extra Runden drehen, sehr viele Lernkurven noch hinlegen, um am Ende wirklich etwas mit einem guten Gewissen zu sagen, okay, jetzt ist der Prozess so, dass wir von der Qualität da sind, wo wir hinwollen. Und von daher ist das etwas, was bei uns im Progress ist, aber da sind wir noch lange nicht mit durch. Und das dritte Thema, KI, das hatte ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Wir haben jetzt ein Produkt, was wir demnächst auch launchen werden, beziehungsweise jetzt in der Launching-Phase ist, das nennt sich Kadastrix. Da haben wir für ganz Europa auf Netz-3-Ebene, also ich sag mal auf Landkreisebene, haben wir sämtliche Marktdaten für die relevanten Segmente. Also wenn Sie wissen wollen, wie die Mieten in der Region Kopenhagen sind, wie die Entwicklung dort waren und auch einen kleinen Forecast fürs nächste Jahr haben wollen, wie die Renditen sind etc., dann können wir das jetzt auf Knopfdruck alles liefern, alles KI generiert auf Basis von öffentlich verfügbaren Quellen, zigmal geprüft. Also das ist etwas, wo wir einen Weg einschlagen, der eben über das Händische hinausgeht und wo wir halt entsprechend zumindest auf dieser doch sehr schablonartigen Weise ganz Europa jetzt abbilden können, was die Mieten und Renditen angeht.
Dann frage ich jetzt nochmal als Kunde, damit wir in so eine Klammer um dieses KI-Thema machen, wird durch den Einsatz von KI eigentlich Ihre Leistung irgendwie schneller, günstiger?
Durch den Einsatz von KI wird unsere Leistung schneller, kann schon sein, aber sie wird auf jeden Fall besser. Ja, also wir sind in der Lage, viele unserer Ressourcen entsprechend in dieses Thema Beratung zu setzen. Ja, wir werden Produkte haben, die früher manuell erstellt wurden, die jetzt wirklich rein auf Knopfdruck entstehen, werden dafür halt entsprechend exzellentere Beratungsprodukte Ihnen anbieten können. Und Sie werden noch besser qualitativ hochwertigere Daten haben. Also von daher ist das etwas, wo Sie als Kunde von profitieren. Günstiger, also die Leistungen, die wir da erbringen, müssen ja trotzdem entsprechend bezahlt werden. Dass irgendwas richtig viel günstiger wird, weiß ich nicht. Bin ich jetzt als Geschäftsführer, wäre ich jetzt nicht so ein Fan von. Das muss man natürlich sehen. Es ist natürlich so, dass wenn Sie Daten haben, die überall verfügbar sind, dass diese Daten dann vielleicht auch einen anderen Wert haben. Dafür haben wir, wie gesagt, andere Daten, die halt nicht überall verfügbar sind, die dann wieder wertvoller sind. Ich glaube, das balanciert sich so ein bisschen aus. Aber es ist natürlich für uns ja auch eine Riesenentwicklung und eine spannende Entwicklung. Da müssen wir auch gucken, wo es dahin geht.
Dieser Datenschatz liegt ja seit einiger Zeit beim, Mutterschiff der digitalen Makelei, nämlich bei der Immobilien-Scout-Gruppe. Dazu gehören Sie nämlich seit einiger Zeit. Wie kam es zu der strategischen Kooperation? Welche Vorteile bietet das für Sie?
Ja, also wie kam es? Wir wurden im Jahre 2024 angesprochen. Vielleicht kurz zu Bulwiengesa. Wir waren seit jeher ein Partnerunternehmen, also eine kleine AG, wo die Aktien im Besitz des Management Boards waren. Wurden immer mal wieder von anderen Unternehmen angesprochen, ob wir nicht Lust hätten zu verkaufen und so weiter. Haben das immer abgelehnt. Hier bei Scout war es halt so, dass wir unsere drei Geschäftsfelder, die wir damals hatten, da kann ich gleich vielleicht auch noch zur Bewertung was sagen. Also einmal die Immobilienbewertung, die Immobilienberatung und unser Datengeschäft, dass wir die bei Scout halt gut aufgehoben gesehen haben, dass wir gesehen haben, dass diese drei Geschäftsfelder ihre Entwicklungsmöglichkeiten haben. Und da haben wir eben ja auch drüber geredet, dass wir vor uns doch einen Riesenbedarf an technischen Erneuerungen, an Investitionen in KI etc. sehen, wo wir uns nicht sicher waren, ob wir als Bulwiengesa, als kleine Bulwiengesa, das selbst alles so stemmen können. Das heißt also, dass wir da einen starken Partner an der Seite haben. Und das waren die Treiber, die uns dazu veranlasst haben, da halt entsprechend diesen Prozess mitzugehen. Ja, genau.
Können Sie heute was analysieren, was Sie vor Ihrem Beitritt oder vor Ihrer Übernahme nicht analysieren konnten?
Also wir haben zum einen ein neues Produkt, nennt sich Marktmonitor, was in unserem Rivis und unserer großen Datenplattform entsprechend auch schon gelauncht wurde, wo Sie in der Lage sind, für eine von Ihnen abgesteckte Umgebung um Ihr Objekt oder in Ihrem Objekt zu erfassen, welche Mietangebote es dort gab. Nehmen wir zum Beispiel mal für möblierte Apartments, wie hoch die Mieten waren, wie stark die Nachfrage nach gewissen Segmenten waren, also wie stark die Klickzahlen sind, so dass sie dort sehr, 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 sehr gut und leicht analysieren können, welche Produkte bei Ihnen funktionieren werden, beziehungsweise welche Mieten Sie bei sich aufrufen können und wie die Zielgruppe dann entsprechend auch ist. Diese Nachfragedaten, die gibt es halt nur bei uns. Stellt Scout da niemanden sonst groß zur Verfügung. Zweites Beispiel ist Cadastrex, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Also diese Investition in eine europäische Datenplattform, wo wir ganz Europa abbilden können, kleinteilig abbilden können nach den verschiedenen Segmenten, wie die Mieten dort sind, wie die Renditen dort sind und sogar eine kleine Prognose dazu haben. Und das sind Themen, das eine, an die Daten werden wir nicht rangekommen, und das zweite, wir hätten uns als Bulwiengesa diese Investition nicht zugetraut oder hätten es wahrscheinlich gar nicht stemmen können. Also von daher profitieren wir da jetzt schon ziemlich, ziemlich stark auch von der Partnerschaft mit Scout.
Profitiert da auch Ihre Beratungsdienstleistung von? Also Sie können sich quasi jetzt neuen Kundengruppen erschließen oder...
Genau, also wir sind haben natürlich Kundenzugänge, die wir vorher nur mittelbar hatten, sag ich jetzt mal. Also wir haben durch Scout, die ja auch einen ganz guten Vertrieb haben, natürlich können wir da stärker auch in der Fläche sozusagen die Kunden ansprechen und unsere Produkte vertreiben. Das ist sicherlich ein ausbaufähig, ja. Das beginnt jetzt so nach und nach, ne, dass da unsere Produkte auch mit an den Mann gebracht werden. Aber wir profitieren da, das Potenzial zu profitieren ist auf jeden Fall da, und peu à peu haben wir auch schon davon profitiert, ja.
Dann lass uns noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Was glauben Sie, wie sieht Immobilien Research 2035 aus?
Die Frage ist ja zum einen, und wird der Markt generell transparenter, ja. Also wir haben ja dieses Thema proprietäre Daten, nur wenige Datenpunkte liegen vor, etc. Das ist ja etwas, wo Deutschland ja schon immer das Problem hat, dass wir zumindest im gewerblichen Immobilienmarkt keinen wirklichen Datenaustausch haben, dass man halt entsprechend auf seinen Daten sitzt sozusagen. Und ich glaube, dass dieser Schatz, diese Bedeutung von diesen einzelnen Datenpunkten, das sind ja nicht nur wir, die das sehen, sondern andere auch. Ich glaube, das wird noch weiter an Bedeutung zunehmen. Das heißt also, die Verfügbarkeit von Daten wird größer, von allgemeinen Daten, ich sag mal, übers Netz recherchierbare Daten. Die Bedeutung von relevanten, wichtigen Datenpunkten, die eben nicht verfügbar oder einfach verfügbar sind, die wird weiter zunehmen. Also von daher ist dieses Thema Immobilien Research, da wird es qualitativ noch weiter nach oben gehen, glaube ich. Das heißt also, man braucht wahrscheinlich, ich sage jetzt mal von den Anbietern weniger Anbieter, aber die entsprechend hochwertigere Daten haben.
Welche Datenquelle, glauben Sie, wird dabei künftig am wertvollsten?
Naja, wenn ich jetzt weiter im professionellen, gerade gewerblichen Immobilienbereich bin, dann ist, je mehr wir auf Maschinen und KI setzen, die Datenquelle Mensch, die Datenquelle Buddy, Vertrauensbildung wird immer mehr an Bedeutung zunehmen. Das heißt also, ich glaube, je mehr verfügbare Daten da sind, umso wichtiger ist das Thema Vertrauen und damit auch der Zugang zu Quellen, die meistens in einzelnen Personen oder Unternehmen bestehen.
Was glauben Sie, was wird die Branche in 10 Jahren übersehen haben? Dahinter steckt ja so ein bisschen auch die Vermutung, wir hatten ja die ESG-Thematik, die in den guten Zeiten sehr schnell nach oben gepoppt ist und sehr tolle Ansätze hatte, die in den Krisenzeiten natürlich ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Zumindest scheint das so zu sein, auch in vielen Gesprächen wird einem das immer wieder gespiegelt. Wünschen Sie sich da manchmal so ein bisschen mehr Datensensibilität, weil dann würden wir vielleicht das ganze Thema schon längst ad acta gelegt haben, wenn die Daten zeigen würden, pass auf, mach das und das, da ist deine CapEx und dann wirst du am Ende diesen und diesen Ertrag erwirtschaftet haben.
Was wird die Branche übersehen haben? Also wir werden an den Themen, dass wir die Nachhaltigkeit weiter vorantreiben, da kommen wir ja nicht vorbei. Das hat die Branche mittlerweile auch nicht übersehen, vielleicht der eine oder andere, aber da ist der Groschen jetzt gefallen. Die große Frage, die sich ja jetzt stellt, ist ja vor allen Dingen, welche Flächen brauchen wir und wie viel Flächen brauchen wir? Ich persönlich glaube, dass man ein Datum, wenn ich jetzt mal den Wohnungsbereich nehme, komplett übersieht, das ist der Wohnflächenverbrauch pro Nase und der halt sich überhaupt gar nicht deckt mit der Forderung nach immer mehr neuen Wohnungen. Ne? Ich bin jetzt schon auch dafür, dass immer mehr neue Wohnungen gebaut werden, aber auf der anderen Seite haben wir einen Flächenverbrauch von fast 50 Quadratmeter pro Nase, selbst in einer Stadt wie Berlin sind wir, glaube ich, bei 40 Quadratmeter. Und es gibt gewisse Themen, da sagt man immer, das ist schon abgefrühstückt, das haben wir schon gemacht und das hat nicht funktioniert. Also das Thema Wohnungstausch, das Thema, wie bekomme ich es hin, dass die Wohnung passend zum Bedarf des jeweiligen Mieters oder Nutzers ist. Ich glaube, das sind Themen, die derzeit noch viel zu wenig diskutiert werden, wo es viel zu wenig kreative Modelle gibt. Ja, da gibt es immer das Totschlagargument, dass Oma Erna da ja mit 80 Jahren nicht ausziehen soll. Um die geht's ja auch gar nicht, ja, sondern es geht halt um das Couple, was früher 2, 3 Kinder hatte. Die Kinder haben wir immer noch, aber sie wohnen jetzt alleine in der 5-Zimmer-Wohnung und die vielleicht gerne umziehen wollen würden, die eine 2-Zimmer-Wohnung nehmen würden, wo es aber keine Modelle gibt, sowohl von der Förderlandschaft her als auch von der Angebotsseite her, die wirklich nachhaltig ihnen das ermöglichen. Ja, also da gibt's sowohl von der technischen Infrastruktur, keine Ahnung, was an Tauschbörsen und so weiter. Man hat es immer so in Insellösung versucht, ne? Einzelne Wohnungsgesellschaften und so weiter haben es versucht, hat nicht so wirklich geklappt. Ich persönlich glaube aber, dass da so viel Musik drin ist, dass man sich da über dieses Thema noch viel stärker Gedanken machen sollte. Und ich glaube, das ist etwas, was die Branche derzeit zumindest in der Diskussion übersieht.
Dann kommen wir zum Abschluss nochmal zu so ein paar persönlichen Einschätzungen, weil wir wollen ja nicht nur über die Branche und über Ihr Unternehmen sprechen, sondern auch so ein bisschen über den Menschen, Sven Carstensen. Worauf freuen Sie sich eigentlich in den nächsten Jahren am meisten?
Also ich bin ja so ein bisschen Sport getrieben, ja, also ich mache in 2 Wochen, ich kann Ihnen sagen, worauf ich mich jetzt gerade freue, in 2 Wochen mache ich zusammen mit meinem großen Sohn meinen ersten Triathlon in so ein 70.3 ist das, also man 2 Kilometer schwimmen und 90 Kilometer Radfahren und Halbmarathon, da freue ich mich drauf, bin da auch ein bisschen gespannt drauf, wie das denn so sein wird. Darauf auf jeden Fall. Ich freue mich privat auch, dass meine Kinder groß sind. Meine Frau und ich aber jetzt noch nicht so alt, als dass wir jetzt nicht noch eigene Projekte noch durchführen könnten. Das heißt also, da freuen wir uns auch drauf. Wir geben jetzt gerade unser Haus in Potsdam auf und ziehen sowohl nach Berlin als eben auch nach Warnemünde. Das ist die Ostseenähe, von der ich vorhin gesprochen habe. Also darauf freue ich mich auch. Von daher gibt es einiges, worauf man so blickt, ja.
Toi, toi, toi schon mal dafür und mein allergrößten Respekt, dass Sie überhaupt antreten. Ja, also das werden ja wahrscheinlich einige inklusive mir nicht tun.
Ja, ist auch ziemlich trainingsintensiv, aber mal gucken. Ich habe mir extra für jetzt ein Rennrad gekauft und man glaubt ja gar nicht, wenn man erstmal mit anfängt, ja, ich habe mich da so ein bisschen, ja, wie auch immer, nicht breitschlagen lassen das nicht, aber wurde da ein bisschen angefixt und dann holst du dir ein Rennrad, dann fällt dir auf, dass du ja auch im Winter auch trainieren musst, dann holst du dir so eine Rolle, dann fällt dir auf, dass die Hälfte am Rennrad ja noch fehlt, dann kaufst du das noch dazu und das noch dazu und so weiter. Also das ist dann doch relativ viel und dann merkst du, dass du ja irgendwie, um da einigermaßen trainiert zu sein, auch in der Woche so zumindest irgendwie 100 Kilometer oder ein bisschen mehr mit einem Rad auch fahren sollst, was ja auch wieder zeitintensiv ist. Was wieder der Vorteil ist, dass man keine kleinen Kinder mehr zu Hause hat und von daher so ein bisschen mehr Zeit dann auch für sich hat. Also da schließt sich dann ein bisschen auch der Kreis. Aber wie gesagt, das hatte ich, was den Aufwand angeht, dann auch vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ja.
Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich was macht Ihnen eigentlich die größten Sorgen?
Naja, also neben den normalen, ich sage jetzt mal eher schemenhaften Sorgen, was Gesundheit und so weiter angeht, aber wo es zum Glück derzeit noch keine Gründe für gibt, ist es natürlich so, dass man mit Blick auf die derzeitige Situation, insbesondere auf das Thema, wie mit Informationen, und ich meine jetzt nicht Marktinformationen, sondern eben entsprechend auch gesellschaftliche Informationen umgegangen wird, wie viel Falschinformationen es gibt und wie viel an relevanten gesellschaftlichen Kräften sich dadurch entfalten, das macht mir schon aus Sorgen. Also Club of Rome hat das ja mal als diese Desinformation als größte Bedrohung herausgestellt in der jetzigen Zeit, und das sehe ich auch so. Also das macht mir sehr, sehr große Sorgen und zum anderen auch die zunehmende Spaltung der Gesellschaft, die sicherlich auch mit diesen Desinformationen zu begründen ist, aber natürlich auch mit den Themen, in denen wir uns jetzt befinden, wirtschaftlicher Niedergang oder beziehungsweise lang anhaltende rezessive Phase, nicht wirklich Aufbruchssignale, die uns da wirklich mutig nach vorne blicken lassen. Ja, die machen, also es ist nicht so, dass man da fatalistisch jetzt drauf blickt und sagt, oh Gott, aber man ist da schon, man runzelt da schon die Stirn und überlegt, was man da auch vielleicht auch selbst machen kann. Ne?
Welche Stadt würden Sie heute eigentlich gerne nochmal neu entdecken?
Welche Stadt ich heute nochmal neu entdecken würde oder beziehungsweise neu entdeckt für mich habe, ist Barcelona. Also ich kannte Barcelona von vor 20 Jahren oder so. Es hat mich richtig gecatcht, auch wie die Stadt entwicklungsmäßig dort doch sehr, sehr kluge Entscheidungen getroffen haben. Also finde ich super, auch mit diesen ganzen Grünzügen, die man dann in den Einkaufsmeilen sieht etc. Also das ist etwas, was mich wirklich catcht und wo ich wirklich ein Fan von bin. Ansonsten würde ich gerne viele Städte, die ich vor 10 oder 15 Jahren oder vor 20 Jahren mal bereist habe, jetzt nochmal neu entdecken, weil man blickt schon ein bisschen anders auf diese Städte.
Welche wären das? Sagen Sie mal so eine Top 3.
Paris, weil ich da nur einmal war und da war mein älterer Sohn irgendwie 2 Jahre alt und wir mussten irgendwie laufend wieder zurück und konnten da nicht so wirklich genießen. Von daher ist das etwas, wo ich sage, das ist etwas, was noch auf der Liste steht sozusagen. Und welche Stadt ich noch gar nicht so wirklich kenne, ist halt Rom. Das ist halt auch so eine Stadt, die bei mir ganz oben steht.
Vielen Dank, lieber Sven Carstensen, für das nette Gespräch. Und ich drücke die Daumen für den Triathlon. Ich habe da allergrößten Respekt vor. Wenn Sie weitere Ausgaben des InTalk-Podcasts hören wollen, dann können Sie das natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder auf www.immobilienmanager.de. Ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht eine oder andere Ausgaben auch anhören, vielleicht liken, kommentieren oder mit mir in Kontakt treten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.